Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Auf einen harten Winter mit Rekordschnee, da folgt irgendwann ein Frühling mit unfassbaren Mengen an Schmelzwasser. Und im Jahr 2006 eben ein historisches Hochwasser, das bekannte Thaya-Mach-Hochwasser. Das war die Geschichte der letzten Blaulichthelden-Podcast-Folge. Aber eine Katastrophe und schon gar kein Hochwasser endet, wenn das Wasser weg ist. Heute, 20 Jahre später, da fließt die Mach wieder ruhig dahin, der Schlamm ist längst weg, die Keller sind trocken, die Häuser wieder bewohnt. Aber die Frage, die bleibt, ist, was hat das Hochwasser eigentlich verändert? Wie sehen die Alarmpläne heute aus, 20 Jahre später? Wie sieht der Damm aus? Und was hat das alles bürokratisch bedeutet? Wer hat die Katastrophe bezahlt? Und natürlich auch, wie haben sich die Menschen eigentlich verändert? Damit Servus, Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Marcel Kilic und ich sitze im Bezirk Gensandorf in Niederösterreich. Neben mir ist wieder Ehrenoberbrandrat Georg Schicker. 2006 damals das Amt des Bezirksfeuerwehrkommandanten ganz frisch übernommen, heute Ehrenoberbrandrat. Georg, herzlich willkommen.
Servus.
Und auch wieder dabei ist Robert Meißel, Bürgermeister von Angern an der Mach und mittlerweile zusätzlich auch Obmann des Wasserverbandes für den Mach-Thaya-Hochwasserschutzdamm Angern-Bernhardstal. Robert, herzlich willkommen.
Hallo, servus.
Wir schauen uns gleich an, was sich bei euch in der Region in diesen 20 Jahren, zwei Jahrzehnten, ist ja eigentlich eine lange Zeit, was sich da verändert hat seit diesem großen Hochwasser 2006. Stellen wir aber zum Einstieg vielleicht mal statistische Wahrscheinlichkeit und die Praxis, wie sie die Feuerwehr auch erlebt, gegenüber. Wenn man sich mit Hochwasser theoretisch beschäftigt, da kommt man schnell auf Werte wie HQ100. Also das sind diese Überschreitungswahrscheinlichkeiten in Jahren. Die Wassermenge eines HQ100, die wird statistisch gesehen alle 100 Jahre überschritten. Also das heißt, in 500 Jahren hätte man fünfmal ein HQ100. Das heißt aber nicht, dass die auch alle 100 Jahre eintreten müssen. Das könnte auch sein, dass theoretisch fünf HQ100 hintereinander kommen und dann wäre wieder 495 Jahre eine Ruhe. Aber es kann natürlich auch sein, dass in diesen 500 Jahren weniger als fünf HQ100 auftreten. Das ist eben Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber wir sehen natürlich diese Werte, die man irgendwann mal definiert hat, in Anbetracht des Klimawandels schon irgendwie wackeln. Oder wie schaut ihr jetzt zurück auf diese 20 Jahre und die Regen, Mengen, die Extremwetterereignisse, die ihr in dieser Zeit jetzt auch erlebt habt?
Das ist ein rechnerischer Wert. Wir sind drauf gekommen, dass das gerade bei dem Hochwasser 2006 gar nicht mehr gegolten hat, weil du brauchst für diese Jährlichkeiten dann auch Vergleichswerte. Also diese Jährlichkeiten, das wird auch für uns jetzt immer weniger relevant. Ja, weil ganz einfach, wenn Hochwasser so stark auftreten, sind darüber dann die schon 10.000 Jahre alt.
Ja.
Hans hat dieses Hochwasser natürlich für uns als Bezirk gebracht. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2006 habe ich als Bezirkskommandant 10 Kilo abgenommen, 2013 beim Hochwasser habe ich 1 Kilo zugenommen. 2006 waren die Rollen nicht klar. Wer ist wann für was verantwortlich? Wo haben wir was? Wer arbeitet wie zusammen? Das haben wir im 13er Jahr nicht mehr gehabt. Noch im 6er Jahr ist bei uns entstanden das Dampflichtenheft. Es hat dann Betriebsordnungen gegeben. Es ist der Alarmplan der Firma Riocom entstanden. Da haben wir zuerst geglaubt, wir müssen alles hineinpacken. Das war ein Ordner, der in der Praxis dann wahrscheinlich nur mehr für 10 Leute nutzbar war. Den haben wir jetzt dann schon bei der Donau und jetzt auf ein wirklich brauchbares Maß zusammengestutzt, dass man wirklich damit arbeiten kann. Wir haben vom Bezirksfeuerwehrkommando gemeinsam mit unseren Bürgermeistern, weil die das Bezirksfeuerwehrkommando nach dem Jahr 2007 im Rahmen des Bezirkskonzeptes sehr intensiv unterstützt haben, aufbauen können mit Fließ, mit mobilen Schutzeinrichtungen, mit einem Sandsacklager, mit wirklich guten Gerätschaften. Aber wir haben in unserem Bezirk, sage ich mal, aber nicht nur die Gerätschaften, sondern auch vor allem viel strukturell gemeinsam mit dem Land Niederösterreich geschaffen, wo man sagen kann, ich weiß jetzt, bei welchem Wasserstand, wenn der Damm bricht, wie viel Wasser fließt aus, wie weit breitet es sich aus, wo muss ich aufpassen. Das sind Einsatzgrundlagen, die für uns enorm wichtig sind. Ja. Und ich kann mich erinnern, im Jahr 2006, ich habe von der Dammverteidigung relativ wenig Ahnung gehabt, bis gar keine. Das hat sich geändert. Wir machen jetzt jährlich Schulungen mit der Via Donau. Gemeinsam mit unseren Dammverbandsobleuten gibt es hier Schulungen, gibt es hier Zusammenarbeit, gibt es hier einen Austausch. Also wenn das Jahr 2006 bei uns im Bezirk was bewegt hat, dann diesen Zusammenhalt, diesen Austausch, das nicht schauen, wer ist schuld, sondern wie finden wir gemeinsam eine Lösung. Und das Jahr 2006, so blöd das klingt, war für uns als Feuerwehr im Bezirk ein Glücksfall, weil sich die Sichtweise vieler Bürgermeister, vieler Feuerwehrkommandanten geändert hat, dass man sagt, es geht nur miteinander. Egal, ob das Hochwasser ist, ob das der Deponiebrand in Siesersdorf ist, ob das ein Blowout ist, ob das wurscht was ist, gemeinsam geht es besser. Und eins war auch ganz klar, oder ist für mich auch ganz wichtig, das ist, du brauchst immer einen, der zuständig ist. Einen, der anschafft und einen, der die Verantwortung hat und einen, der sagt, das ist unsere Richtung und alle anderen helfen mit. Ja? Wenn du 5 Leute hast, die anschaffen, geht es nicht. Das haben wir im Jahr 2006 gesehen, da waren diese Dammbetriebsordnungen nicht vorhanden, wir haben keine Unterlagen gehabt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einen alten Dammverbandshauptmann in Drösen getroffen habe. Da bin ich mit dem neuen Juristen von der BH eine Runde gefahren, dass er seinen Einsatzbereich kennengelernt. Da hat er noch Halbschuhe angehabt. Nachdem hat er nie wieder Halbschuhe angehabt, wenn er mit mir fortgefahren ist. Und dort ist da der damalige Obmann gestanden und gesagt, Hochwasser kommt. Wir haben ihm gefragt, wie wir ihm helfen können. Und sagt er, das geht ihm nichts an. Hochwasser kommt, die Behörde ist da, die Feuerwehr da ist. Er geht jetzt nach Hause. Und das hat er ernst genommen. Ja, den hat dann der damalige Bezirkshauptmann mit der Polizei holen lassen. Ja, und das muss ich sagen, da sind wir meilenweit jetzt davon entfernt. Robert ist Verbandsobmann, also diese Zusammenarbeit. Die ist friktionsfrei, da helfen alle zusammen, da ist alles klar. Da hat sich nicht nur ein Klima des Vertrauens entwickelt, sondern Freundschaft. Und ich glaube, seitdem fürchten wir uns vor nichts mehr. Natürlich auch in dem Wissen, dass es nicht immer gegen jedes Hochwasser einen Schutz geben wird.
Wird es nie geben, aber da war auch nie die Situation, dass da was bricht oder irgendwas ist, da hat man eigentlich über das gar nicht so wirklich nachgedacht, dass so Sachen kommen. Nicht? Und das Wichtige ist schon an dem Ganzen, was kommt, die Anschlagslinien. Und ich hätte quasi über einen Pegelstand von 7,32 Meter, quasi in Grub, bei dem Haus rinnt es rein, beim nächsten plattelt es. Das war ja das Genialste, was sie nachher gemacht haben, dass man sieht bei jedem Wasserstand, wie sich die Wasserwolke so einmal ausbreitet. Und du kannst dann gezielt arbeiten. Weil wenn man so einen Sackel geschiebert, darf sich gar nicht nachdenken, wo eigentlich, da war jeder verzweifelt. Die Leute sind gekommen, das müssen wie die Händel wegscheichen, weil die hätten da alle Sandsackel weggenommen, wo wir es wichtiger braucht hätten. Jeder hat wollen sein Hab und Gut schützen. Verstehe, ist ja keine Frage. Nicht? Aber auch gleich am Berg oben. Das ist gigantisch, was da für Panik ausbricht. Wie der Georg sagt, anschaffen kann nur einer. Es war halt schwierig anzuschaffen. Das war wirklich ein schwieriges Unterfangen. Magst du das richtig, magst du das nicht richtig? Aber wenn du es nicht probierst in dieser Situation, wirst du nicht mitreden können. Und da waren wir eher als junger Bezirksfeuerwehrkommandant, ich als mittlerweile 2 Jahre Bürgermeister, habe ich mir dann schon gedacht, warum tun wir eigentlich sowas an? Warum tun wir das Bürgermeistergeschäft an? Aber da hat man auch gemerkt, dass die Leute schätzen. Das war für mich eine innerliche Bestätigung. Wir sind dort gestanden und gesagt, ja, wir werden das wieder halbwegs hinkriegen. Wir werden schauen, dass wir sowas über die Bühne kriegen. Wir sind dann mit einer schätzen gegangen, sind wir mitgegangen, bin bei jedem Haus mitgegangen. Die Leute haben geglaubt, wenn sie die Papiere alles am Kosten auflegen, das ist alles okay, bitte, wenn es jetzt einer geht, schreckt sich nicht. Da steht nichts dort, wo steht.
Schwimmt.
Nein, alles umgefallen. Die Wohnzimmer ist dort gelegen, das ist dort gelegen. Katastrophe. Ne? Für die Leute war das ein Wahnsinn. Das war wirklich, was da mitgegangen bist, die haben, denken wir. Ja, aber wie gesagt, das sind Erfahrungssachen, die waren gewöhnt bis zum Fensterbrill, ein Wasser ist wieder rausgekommen. Wie der Georg gesagt, wenn einer schreit, wenn er so viel Wasser, 20 Meter in Köln hat, Pumpen, schlecht, was es gibt, in Enz und in Steyr, was machen sie? Die füllen rein das Wasser, wenn ein Hochwasser kommt. Die füllen rein das Wasser, dass sie den Schlamm nicht drin haben.
Aha.
Die füllen das. Wenn sie wissen, es kommt ein Hochwasser, die wissen das dort, dann füllen sie rein das Wasser, dass der Gegendruck ist und dann, wenn es oben geht, pumpen sie es raus und haben alles sauber. Das muss man lernen. Das tut schon weh. Ja. Das werden wir nicht haben. Aber bei denen ist das gang und gäbe. Ja. Und die machen das. Die Geschäfte rammen alles auf, die wissen, ein Hochwasser kommt, füllen das mit reinem Wasser mit, den Spiegel, dann druckt es nichts ein, es ist kein Schlamm, nichts drin, das tut sich raus und fertig. Das sind Erfahrungswerte. Die wissen, mit den Donauhochwasser sind ja noch explosiver wie unsere. Ne?
Aber was bedeutet das, wenn hier in der Region wieder mal ein Starkregenereignis kommt und das vielleicht ist wie 2005, 2006, wieder diese Schneemassen, das Ganze schmilzt im Frühjahr wieder, das Wasser steigt. Wie verändert sich der Einsatz dann jetzt, Robert, du als Obmann des Wasserverbands für den Machtheier Hochwasserschutzdamm jetzt in der Region Angern, Bernhardstal, aber auch die Feuerwehr. Was würde da passieren? Was wären da die Maßnahmen, wenn es wieder heißt, das Wasser steigt? Was passiert dann?
Wir haben den Vorteil, dass wir jetzt wirklich ein ordentliches Zeptrum in der Hand haben, wo man jetzt Kräfte unnötig wo einsetzt, wo man sogar nicht brauchen denn. Und das ist es um und auf, dass ich weiß, wenn was kommt und die Prognosen immer besser geworden sind. Aber man weiß auch, was die Schleisen, was die oberbringt, was kommt, wie viel Zeit sich das verzögert, wie viel wird kommen, dann gibt man ein bisschen dazu, dann weiß man, wo müssen wir reagieren, wo kann was passieren. Wenn was kommt, das was extrem explodiert, dann müssen wir eh wo alle wieder gefordert. Aber so, wie wir das Niederschlagswasser gehabt haben, obwohl nur 60 cm freibaut waren, waren wir noch gelassen. Waren wir gelassen, wir haben gewusst, der Damm wacht nicht auf, er hält, drüber rennen, wird nicht kommen. Wetterprognosen haben gesagt, dass diese Menge, was sie vorgesagt haben, da oben nicht kommen, war für uns leicht, weil ich denke, in Obergrafendorf war ich auf, da haben die Grabsteine nur 10 cm ausgeschaut, mitten in den Ort. Das ist unwahrscheinlich, wo man nie denkt, dass da der Wasser hinkommt. Das ist enorm. Nicht? Und da sind wir schon gelassen, weil wir wirklich ein Instrument in die Hand gekriegt haben, die was auch viel Geld gekostet haben, gut investiertes Geld, wo wir ein Skriptum in der Hand haben, wo wir reagieren können. Und das war es um und auf, das haben wir nie gehabt. Das haben wir nie gehabt und wir hätten auch nie geglaubt, dass er dann bricht. Mhm. Auch wenn er alt ist, hat auch keiner geglaubt. Mhm. Und da können wir jetzt gezielt ganz beruhigt die Wasserstände beobachten, schauen, wir sind ja gerade da, Georg, dass wir da die Hinterlandbegeln auch ein bisschen erweitern, dass man weiß, was die Zubringer, der Weidenbach, der Sulzbach, was die bringen können, da haben wir es ja auch leichter, wir wissen, wenn wir da locker haben, wenn man hinschaut und sagt, na, da kommt, na, das steigt da, da kommen so viel Kubik, dann kannst du ein bisschen ein Rechenbeispiel machen und dann tust du ein bisschen leichter.
Und überregional dann die Zusammenarbeit mit der Slowakei und Tschechien zum Beispiel, weiß man da jetzt dann genau, wann die wie viel Wasser ablassen? Ist das irgendwie vernetzt? Gibt es da eine Kommunikation?
Das ist gut auf EDV vernetzt. Also wir sehen heute die Wasserstände. Wir sehen ziemlich genau, was kommt. Wir haben einen sehr guten Draht auch zur Via Donau, zur Hydro in Niederösterreich. Die Prognosen bei uns im Bezirk sind wirklich, was Mach und Donau betreffen, sehr gut. Das Thema ist, im 6er-Jahr habe ich im Bezirksführungsstab so eine Liste gehabt mit Anforderungen, weil jeder geschrien hat, wir müssen pumpen, dann bist du gefahren. Hast du angeschaut, was zum Tun haben, dann hast du einmal drei Viertel weggestrichen, weil das hätte man in ganz Niederösterreich nicht zusammengebracht. Heute haben wir, so wie der Robert gesagt, wir haben Alarmpläne, wir haben Maßnahmenpläne, wir wissen ganz genau, was ist bei einem gewissen Hochwasserstand für Arbeiten zu tun, was müssen wir sichern, was müssen wir tun. Wir haben festgelegt, was für Material wir brauchen für diese Tätigkeiten. Also es ist bei uns an Mach und Donau wirklich ein sehr guter Alarm- und Maßnahmenplan erarbeitet worden, der für uns alle sehr viel Sicherheit bringt. Heißt nicht, dass wir jeden Damm erhalten werden, wenn einmal so viel Wasser kommt, Mach und Donau gleichzeitig, wo alle 200-jährliche Hochwässer haben, dann werden wir im Markhof untergehen. Aber für die Hochwässer, für die der Damm ausgelegt worden ist und auch darüber, sind wir gut gerüstet, weil wir hier wirklich aus der Erfahrung aus dem Jahr 2006, aus dem Jahr 2013 immer wieder gelernt haben, immer wieder nachgebessert haben, immer wieder sehr intensiv mit allen Beteiligten gearbeitet haben an Maßnahmen, Plänen, weil der Alarmplan ist das eine, viel wichtiger ist der Maßnahmenplan. Wir arbeiten jetzt gerade mit unserem Verein, mit den Bürgermeistern an einem EU-Projekt, wo wir die Hinterlandbäche versuchen zu monitoren, diese Pläne, die wir an Mach und Donau haben, auch im Hinterland zu schaffen, weil das nur einmal eine Stufe an Sicherheit bringt. Also ich glaube, das habe ich am eigenen Leib erfahren, 13 und 24, die Zusammenarbeit und die Arbeit als Feuerwehrmann hat sich bei uns im Bezirk um Lichtjahre nach dem Ereignis 2006 verbessert. Es ist nicht nur die Alarm- und Maßnahmenpläne und Einsatzpläne da. Es ist ein enormes Wissen und Erfahrung der Feuerwehrkräfte da, die ganz einfach diese Hochwässer mitgemacht haben. Es ist ein Fachwissen da der Feuerwehren an den Dämmen, aber es ist auch bei uns im Stab in Gänserndorf. Da waren sehr viele Stabsmitarbeiter, die 2006 mitgemacht haben, die 2013, die 2014 mitgemacht haben, die ganz einfach hier sehr viel Expertise in der Abhandlung von Katastrophen haben. Aber das muss man bei uns im Bezirk schon sagen. Also die Katastrophen, die auch die erklärten Katastrophen, die wir gehabt haben, waren schon einige. Und da ist die Zusammenarbeit zwischen Stab, zwischen Bezirkskommandant, und ich war ja bis voriges Jahr Bezirkskommandant, zwischen den Gemeinden, den Bürgermeistern, den Feuerwehrkommandanten enorm spannungsfrei geworden, weil jeder seine Rolle kennt, jeder seine Aufgabe kennt, weil wir Unterlagen in die Hand bekommen haben, mit denen wir arbeiten können, und das war ein Quantensprung nach dem Jahr 2006.
Und weil du die Feuerwehrkräfte direkt angesprochen hast, die Dammsicherungsmaßnahmen, wie hat sich das verändert? Was ist die Aufgabe jetzt der einzelnen Feuerwehr, wo wir schon über die Rollenverteilung sprechen?
Wir haben natürlich im Jahr 2006 aus der Hüfte geschossen. Wir haben auf der einen Seite mit Zielen und Booten die Personen evakuiert. Wir haben die Dämme verteidigt, so wie wir das immer gemacht haben, mit Sandsäcken, Jute oder Kunststoff. Vlies ist da gekommen. Das war für uns damals noch nicht so Stand der Technik. Da muss ich sagen, da ist dann auch während des Einsatzes sehr viel entstanden und danach an Techniken, wie man Dämme verteidigt, wie man Dämme beschwert, wie man Dämme erhöht. Das haben wir damals eher aus der Hüfte geschossen und an vielen Beispielen, an die ich mich erinnern kann, nicht wirklich erfolgreich. Das hat sich in den Jahren danach geändert. Ja, wir haben im Sechserjahr Dämme beschwert mit Sandsäcken. Ich kann mich noch an einen Fall in Zierndorf erinnern, da ruft mir nachher der Bezirkshauptmann an und sagt, du Georg, jetzt hat der Sachverständige in Zierndorf einen Fehler gemacht, der hat gesagt, der Damm wird brechen, daraufhin sind alle davor gerannt. So, dann bist du wieder hingefahren ins Feuerwehrhaus, hast wieder alle zusammengetrommelt, bist 3 Stunden mit einem Damm gestanden und hast dort Sandsäcke geschupft auf einen Damm, der schon sehr weich war. Aber in dem Vertrauen dann auch, dass das auch halten wird. Und ich glaube, da sind sehr viele Entscheidungen getroffen worden. Gott sei Dank, muss man sagen, hat es außer 2 Seglern in Machek keine Toten gegeben. Es ist alles gut ausgegangen. Das ist immer, wenn du für so viele Feuerwehrkräfte verantwortlich bist, das Gute, dass du sagst, du hast alle wieder gut nach Hause gebracht. Wie ich heuer als Bezirkskommandant aufgehört habe, habe ich gesagt, ich habe viele Möglichkeiten gehabt, schlechte Entscheidungen zu treffen und vielleicht den einen oder anderen zu verletzen oder noch viel schlimmer. Das ist mir erspart geblieben. Nicht die dummen Entscheidungen, sondern dass einer gestorben ist dabei. Und ich glaube, das waren die Themen, die wir an den Themen gehabt haben, Dammverteidigung, Transport. Ich kann mich erinnern, wir haben Sandsäcke mit Zielen führen müssen, weil sie der Damm nicht mehr befahrbar war. Begleitwege haben wir keine gehabt. Wir haben Zement mit den alten A-Booten transportiert, um Siele zu schließen. Eine Fülle von Tätigkeiten. In dem Monat sind Dinge auf uns eingeprasselt. Leerer Stahltank ist so stark aufgeschwommen, dass er im Erdgeschoss durch die Decke gestanden ist. Öl sichern, gefährliche Stoffe versuchen in Sicherheit zu bringen, dabei aber niemand in Gefahr zu bringen, in einem Keller wirklich von den Wassermassen eingeschlossen zu sein oder zwischen einem Öltank zu kommen. Also das Potenzial, hier Verletzte zu haben, war schon sehr groß. Und ich kann mich an viele Feuerwehrkräfte erinnern und ich habe viele Kommandanten vor Ort kennengelernt vom Schadstoffdienst, vom Wasserdienst, die hier sehr umsichtig, sehr professionell die Feuerwehrkräfte geführt haben. Nicht ängstlich, aber vorsichtig mit der Sache umgegangen sind. Und du hast da wirklich sehr viele Leute kennengelernt, der stressresistent, verlässlich die Arbeit gemacht hat. Und ich glaube, das war fürs Feuerwehrwesen und für die Zukunft im Bezirk enorm wichtig, diese Leute auch damals als junger Bezirkskommandant kennenzulernen.
Robert, du hast diese Vollkasko-Mentalität angesprochen. Oft verändert sich in Katastrophengebieten, in der Bevölkerung etwas, dass Leute vorsorgen, von Lebensmitteln, sage ich einmal, bis hin zur eigenen Pumpe oder kleinen Stromaggregaten. Hat sich da bei euch in der Region irgendwas verändert?
Der Mensch hat Gott sei Dank eine gute Einrichtung im Kopf. Die schlechten Sachen schimmer so schnell es geht, wieder auf Zeitung vergessen. Was man in der Zeitung lesen, brauchst keine Sorge haben, und das wer liest, in 2 Tagen ist das vergessen. Können schreiben, was sie wollen. Das ist eine gute Einrichtung. Da, am Anfang war das überhaupt ein Thema. Hochwasserschutz, Kellerfenster zu. Da sind so die Firmen gekommen, en masse. Sag ich, wir haben jetzt ein bisschen andere Sorgen. Wir müssen ja schauen, dass die Leute in die Häuser kommen, herrichten und so. Es wird einzeln geben, aber das ist so wie mit der Blackout-Geschichte. Das, die Leute reagieren auf das nicht. Die verlassen sich auf uns irgendwie. Wir müssen schon als gutes Beispiel als Gemeinde vorausgehen. Das mache ich, so gut es geht. Tue ich Blackout herrichten. Ob ich mir auch denke, wird nicht passieren, kann passieren. Wir schauen, dass wir da wirklich nicht, weil Schlechteste kann nur passieren, dass irgendwas wirklich kommt und du hast selber nicht reagiert. Also du musst schon ein Vorzeigebeispiel sein, dass du alles erfüllen kannst. Das ist eh klar, alles kann man nicht erfüllen. Aber man hat das transportiert, was die Firmen und was alles an Erfahrung gesammelt worden ist. Man hat das den Leuten transportiert. Jeder hat die Chance gehabt zum Nachfragen. Und wer halt mag, kann irgendwas machen, ne, in dieser Hinsicht. Ein Pumperl ist gleich gekauft, ne, im Notfall, wenn man das will. Aber es gibt immer, wie der Gerhard sagt, sie verlassen sich schon auf uns. Und, aber man muss auch sagen, wenn man nach diesen Hochwassern mal gemerkt, wenn du was sagst in der Bevölkerung und du stehst dort so und sagst das so, oder du zuckst du mal an, das ist schlecht. Du musst eine Aussage tätigen, auch wenn du im Hinterkopf denkst, oh, so ganz lupenrein, so sauber kann es nicht sein. Du musst das scharf aussagen, dann haben sie schon Vertrauen, dann reagieren sie auf das. Ob es richtig ist oder nicht, wir sind alle nur Menschen. Wir probieren das Unmöglichste zum möglich machen. Und da merkt man schon, dass ein Bürgermeister und ein Gemeinderat und ein Feuerwehrhauptmann, die haben schon ein Pouvoir in der Bevölkerung. Eine Führung. Die erwarten sich was, die Leute. Die Leute erwarten sich, dass, wenn ich wohin gehe, dass ich Aussage tätig. Wir sind alle Tag mit der Sache konfrontiert. Wenn es ein Problem gibt, muss ich da Oberhero kommen und muss was sagen. Ob das immer funktioniert oder nicht, aber die warten auf das, die Leute. Für das haben sie dich gewählt, für das bist du da. Und, aber das lernt man im Geschäft. Man lernt im Geschäft, man lernt im Umgehen mit der Situation. Natürlich wäre es besser, wenn jeder sagt, na, jetzt soll man da Dosen einschieben und Nudeln einschieben und dann Gaskocher einschieben, wenn es nichts mehr zu essen gibt oder was. Das ist je nach Person. Einer übertreibt es. Der macht sich gleich so einen kleinen Atomschutzbunker mit Belüftung, die übertreibt es. Und die anderen lassen es halt ein bisschen schleifen. Wir leben halt in einer Zeit, brauchst du nur schon in die Häuser, in den normalen, wenn du reingehst, was haben sie daheim, wenn sie überraschend einen Besuch kommen. Ich bin immer ein bisschen was damit los in der Friedhof, ich habe ein bisschen was Dosen und so Sachen haben, das hat man normal. Wenn wer kommt, ein Brot oder irgendwas zum Aufbauen, irgendwas ist wurscht. Aber da gibt es halt eben nichts. Da ist der Kühlschrank leer, das ist alles leer, da geht sich was. Geht. Heute haben die Geschäfte auch schon voll rund um die Uhr offen, da geht und kauft das frisch. Ne? Ist eh gescheit. Weiß nicht, was gescheiter ist, aber ein bisschen was hat man immer daheim für Überraschungsbesuche. Und auch ein Überraschungsbesuch kann eine überraschungskleine Katastrophe auch sein, wo man dann sagt, jetzt habe ich wenigstens was, jetzt habe ich einen Gaskocher und kann man vielleicht ein paar Nullen warm machen und eine Sauce drüber hauen. Und in 3 Tagen ist das eh wieder gegessen. Da wird sich eh jeder bemühen, dass das wieder ist. Ne? Weil verletzlich sind wir schon. Ne? Wenn wir jetzt von dem ein bisschen kommen, Strom und so, ein kleines Bomberl und ein paar Hochspannungsmasten, wir können nur so top sein. Also verletzbar sind wir alle. Man sieht das mit den Drohnen, was da passiert. Also man will das ja gar nicht den Leuten erzählen, wie verletzlich wir alle sind. Ne? Manche machen das, manche machen es nicht. Weil es braucht nicht den Strom aus, weil du kannst nicht mehr zu Billa reingehen. Geht nicht einmal die Tür auf, da stehen wir schon. Die Größeren sollten es den Kleineren ein bisschen vorleben, sage ich mal. Wir probieren das als Gemeinde, wir probieren es möglichst, was geht. Wir investieren da wirklich sehr viel Geld. Wir haben auch, der Georg hilft uns da immer, dass wir gemeinsam einkaufen, dass wir gemeinsam Stromaggregate kaufen, dass wir gemeinsam Diesel-Tanks kaufen, dass wir wirklich flexibel sind, wenn Not am Mann ist. Ne? Und da muss ich auch sagen, das sind die Bürgermeister. Ich habe das gemerkt bei der 2006er, der Bürgermeister Karl, was leider verstorben ist in jungen Jahren. Der hat mich angerufen um 6 Uhr und gesagt, Robert, Gewerbefuß, alle Alter kommen, Bagger, alles kommt, was brauchst. Und das war auch damals ein Lernprozess, dass die Autobusse gekommen sind mit den Schaufler. Die musst du ja gezielt eintun. Das ist nicht so, dass du sagst, na geht's umeinander, wo wer Hilfe braucht. Das war schon, das war eine immense Arbeit. Das
Team Österreich, glaube ich.
Ja, da habe ich 2 Leute angestellt, die was gute Freunde, der Bürgermeister von Austal, der alte Bürgermeister, ist gekommen, ich komme mit einem Bus, ja, du fährst nach Mannerstoff da, aber das ist, das musst du auch koordinieren. Das musst du koordinieren, da kannst du nicht umeinander tun. Dann kommen viele mit Spendengeldern. Das ist eine herrliche Geschichte. Da fängt es dann wieder an, da ist das, die Einrichtung da, wenn das Wasser weg ist, dass wir wieder normal werden und vielleicht auch Angst haben, dass der und der mehr kriegt. Da muss man auch ein bisschen schauen und die Leute hinweisen. Ich sage das da ganz offen und ich habe immer gesagt, das tue ich nicht feinlich, ich hab das mit notiert, wer was bekommen hat. Die ersten waren immer natürlich Familie mit Kindern. Denen wollen wir helfen. Ich bin keinen zu einer gewesen, aber du musst es ein bisschen steuern. Du musst sagen, erst der hat das und das Problem gehabt, der braucht jetzt eine Heizung, der hat keine Versicherung, der hat nur das gekriegt. Die haben, was du willst, die haben eh schon so und so viel gekriegt. Das haben wir gesteuert. Ein paar von meinen Gemeinderat haben gesagt, ob das gut ist, sage ich, nein, das bewahre ich mir mal raus, weil es kann nicht einer alles kriegen. Und ich will es auch nicht verteilen. Ich will das nicht in einem Topf drin haben und verteile es. Das haben schon gut gemacht, die Leute. Und da war wirklich eine Hilfsbereitschaft enorm. Da sind Gelder geflossen. Aber die haben es auch gebraucht. Die haben es investiert, die haben es gebraucht. Und das am Ende des Tages, nach einem Jahr fast, wieder einziehen haben können und in einem Leben wieder normal leben haben können. Also da muss man sagen, manche haben es praktiziert, haben es auch heute schon ein bisschen hergerichtet, aber manche sind unverbesserlich. Gibt es, ist der Mensch ist so.
Ich sage immer, wir brauchen alle 5 Jahre Anschubhochwasser, ja, weil dann werden wieder alle munter und fangen wieder an zum Nachdenken, so wie der Robert gesagt hat, die Vergessenskurve ist relativ stark. Und was wir in der letzten Zeit schon immer gesehen haben, das Wort Katastrophe, wie wir jung waren, ist das Wort Katastrophe relativ selten in unserem Sprachgebrauch vorgekommen. Ja, und zwar wirklich sehr selten. Da war ein großer Einsatz, da war ein großer Schaden, da war etwas Großes. Heute ist alles eine Katastrophe. Wir leben alles nur mehr in Superlativen. Wenn einmal der Strom ausgeht, haben wir gleich ein Blackout und das ist eine Katastrophe. Und wenn es viel regnet, ist eine Katastrophe. Wenn es wenig regnet, ist eine Katastrophe. Wenn ich heute unseren Wortschatz anschaue, wir leben nur mehr in Katastrophen und ich glaube, auch da müssen wir wieder die Kirche im Dorf lassen. Ja. Mir kommt oft so vor, mir, so wie der Robert gesagt hat, einmal schießen wir uns aufs Blackout, dann haben wir wieder das Hochwasser, dann haben wir wieder ein Starkregenereignis, dann kommt vielleicht ein atomare Notfall, wenn wir Atomkraftwerke haben. Also ich glaube, wir sollten schon wieder ein bisschen aufpassen, dass wir die Bevölkerung nicht mit dem Wort Katastrophe inflationär überfordern, weil irgendwann sagt da jeder Schalter ab, das ist so wie bei mir heute mit der hohen Politik, wirst du in der Früh munter und es hat wieder irgendeiner einen Krieg begonnen oder irgendwas angestellt, dann stumpfst du irgendwann einmal ab. Mein Horizont hört jetzt im Bezirk auf, sonst wirst du narrisch bei den Meldungen, die da auf dich einprasseln. Und ich glaube, auf das müssen wir auch generell aufpassen als Einsatzorganisation, dass man mit dem Wort Katastrophe nicht inflationär umgehen und leider ist die Vergessenskurve sehr, sehr schnell, dass wir das Schlechte vergessen und dann wieder zur Tagesordnung zurückkehren.
Und was eine Katastrophe ist, das ist ja eigentlich genau definiert. Da braucht es
ja. Gibt es ja Richtlinien, wo es eine Katastrophe ist. Ne? Man muss sagen, die Medien sind auch sehr schuld. Sind wir froh, dass wir es haben. Sie werden momentan immer sehr bekämpft, aber nur, sie sollten ein bisschen was Positives auch transportieren. Nicht immer nur sagen, da wird geschossen. Was du heute den Fernseher auftast. Aber wenn wir zurückkommen zu den ganzen Blackout, ich bin in einer Familie von 8 Kindern aufgewachsen, 5 Buben, 3 Mauern, auf einem Bauernhof. Bei uns war das gang und gäbe im Sommer, wenn ein Gewitter war, dass wir 2 Stunden keinen Strom gehabt haben. Da hat der Vater aus dem Laul die Kerzen aus der Zeit mit den Zündern dazu angezündet. Wir haben Licht gehabt. Ende. Das war damals so. Heute, wenn es heute ein Rohrbruch ist in der Ortschaft und der hat das vielleicht nicht gelesen, dass du das Wasser da hast und der ist eingesafft, ist das eine Katastrophe, weil er sich nicht anschwammen kann. Das ist, schätzt ja keiner, dass das Wasser 24 Stunden bereit ist, dass der Strom, das Internet, dass alles in Hülle und Fülle da ist. Das gehört einem wieder einmal ein bisschen in den Kopf reingeben. Das Schlechte sind sie vergessen, ist eh gut, man muss nicht das Schlechte, das tut nicht gut. Aber da lernst du schon Leute kennen, da denkst du, auf so Ideen musst du manchmal kommen, was die wollen und was für einen wichtig ist.
Was lernt man denn menschlich in der Katastrophe?
Du hast natürlich die Leute kennengelernt, auf der einen Seite deine eigenen Feuerwehrkräfte. Du hast dann gesehen, wen kann ich als Führungsoffizier auf einen Damm stellen mit 50 Leuten und sagen, grob ihn um und der hat ihn umgegraben. Und wem setzt lieber in einen Stab und sagst, du planen. Ich sage immer, es gibt Stabsoffiziere und Führungsoffiziere. Und du lernst den Menschen kennen. Also was du in einem Monat an Menschen kennenlernst, uns haben es Dammverteidigungslinien weggerissen, weil der gesagt hat, der jetzt vom Hochwasser betroffen ist, wenn der Nachbar auch Wasser im Haus stehen hat, hat er weniger. Also wir haben auf Dammverteidigungslinien gegen die eigene Bevölkerung kämpfen müssen. Ich habe Wohnungen gesehen, der 3 Waschmaschinen, 4 Trockner und 2 Gefrierschränke gehamstert hat, weil da es Unterstützung gegeben hat und der hat sich vorsichtshalber gleich mal das Haus vollgefüllt. Und auf eins haben wir, und da muss ich sagen, da haben wir alle aufgepasst, die Feuerwehr und auch unsere Bürgermeister, dass man sagt, wir müssen aufpassen, dass der Feuerwehrmann nicht vom freiwilligen Helfer zum freiwilligen Hilfsarbeiter wird. Weil irgendwann ist alles gut. Du musst schauen, die Feuerwehrleute helfen gern, haben irrsinnig viel Bereitschaft zu tun aus ganz Niederösterreich. da haben alle mitgeholfen, egal von den Berg oder von wo die alle gekommen sind. Also auch Privatleute, da war unendlich viel Hilfe. Nur du musst irgendwann einmal sagen, und jetzt ist Schluss und jetzt ist das eurer Arbeit oder die Arbeit einer Firma, den Putz abzuschlagen und was ich was alles. Und irgendwann ist einmal eine Cut zu machen, weil das Brennholz vom Acker, glauben wir, bestimmt nicht zusammen. Ja? Und das war für uns dann ganz wichtig, dass man irgendwann einmal sagt, und jetzt reicht's. Ja? Weil sonst wäre es uferlos gegangen. Und wo hört der Katastrophenschutz auf und wo fängt dann die Verantwortung der eigenen Bevölkerung an? Also das wäre für uns ein ganz ein wichtiges Thema, dass wir den Einsatzkräften vermitteln, dass sie freiwillige Helfer und keine Hilfsarbeiter sind.
Ja, da bist du versklavt. Und es ist halt, wir leben halt in einer, sage ich mal, Vollkasko-Gesellschaft. Jeder glaubt, wenn er 10 Euro spendet, ist er der Weltmeister und ist alles abgetan mit denen. Das ist nicht so, wie der Georg gesagt hat. Wir haben so schon normale Feuerwehreinsätze, wo du denkst, da rufe ich gar keinen an, dass da was ist. Wir haben jetzt gehabt am Sonntag, 7 Uhr in der Früh, Samstag oder Sonntag, also 7 Uhr in der Früh, ich habe das Fenster offen. Meinst du, da war Sirene, geht voll an, 3 Töne. Denke, was ist denn da los? Ich habe das noch nicht, das neue Heb, den habe ich noch auf mein Ding. Dann habe ich dann angerufen, sag, was ist denn los, Buschen? Naja, in ein Schwimmbad, der Schacht ist angesoffen.
Da geht die Sirene, ja.
Sirene. Denke mal, wir haben gehabt einmal eine Sicherheitsventil, einen Heizungskessel, darinnen 10 Liter Wasser aus, bis der Druck weg ist. Die Feuerwehr angerufen. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Ich meine, dafür sage ich immer, beste Wahl ist Aufklärungen. Das sind aber nicht nur Leute, wo man sagt, die ziehen zu uns zu und sind weltfremd. Das sind bodenständig auch manchmal dabei. Und wie der Georg gesagt hat, da wird man schon gerne ausgenutzt. Da haben wir öfter schon Unwetter gehabt, wo es die Köllern voll waren. Da haben sie mir schon gesagt, na, da haben wir jetzt Straße raus aus dem Kölner, jetzt 3 Wochen, oder was machen wir jetzt? Ne? Und ich finde immer, das hätte man es wieder gern gesagt, den Mut haben und sagen, erst Maßnahme, schauen, dass alles vorbei ist, und dann müsst ihr selber schauen, wie es über den Runden ein bisschen kommt. Man hilft eh. Jede Ortschaft, jede Feuerwehr hilft eh mit. Dann das auch gerne. Aber man muss aufpassen, dass man nicht wirklich, dass das alles selbstverständlich wird. Und da kommt so ein Ding auf. Aber man muss auch sagen, fairerweise, weil die Gerätschaft kostet ja sehr viel Geld und das ist ja kein Hitze, ein Feuerwehrauto, wenn du ein HLF3 so jetzt mit 570.000 Euro kaufst, wo einmal die Hälfte die Gemeinde finanzieren muss, dann gibt es ein bisschen einen Freibetrag für die Mehrwertsteuer, was du zurückkriegst und die Feuerwehr, unsere Feuerwehr bleiben noch 200.000, 250.000 Euro zum Finanzieren von Feste und Spenden. Da sind schon brav die Leute, muss man sagen, fairerweise. Die sind, halten schon auf unsere Dinge. Und ich sehe die Feuerwehr nicht nur aus Katastrophen, über das. Ich sehe es auch als Motor für die kleinen Ortschaften. Das ist ja ein Kulturtriad, das von Leichnam ist, ob das ein Feuerwehrfest ist. Die holen wenigstens die Leute ein bisschen raus. Und für die Jugend ist es auch gut. Wir sind sehr gut mit der Jugend unterwegs. Das war eine Zeit sehr schwierig in der neuen Zeit, weil es gibt Fußball, es gibt Tischtennis, es gibt Musik, es gibt ja Tanzen jetzt schon. Und alles Mögliche haben die Kinder jetzt schon bei uns in meiner Zeit gegeben. Fußball, Feuerwehr, FF, fertig. Und da muss man sagen, da sind wir schon wieder gut unterwegs, dass wir haben viel Gerätschaften. Wir haben sehr viel Verantwortung. Wir müssen mit der Gerätschaft arbeiten. Nein, ich kann nicht nur sagen, das habe ich ein Auto drin. Ja. Und da musst du damit umgehen können. Da ist wirklich sehr viel Zeitaufwand. Und das muss man auch nebenbei sehen, wenn ich von 0 bis 24 Uhr rund um die Uhr eine Nummer habe, 122, und drücke drauf und da kommt wer in schnellster Zeit. Also bei uns rücken sie in 3 Minuten locker aus. Da muss man schon froh sein, dass wir so eine Organisation haben. Auch man muss als Bundesheer loben, die waren auch gleich da. Volle Wäsche. Der Zusammenhalt und Miteinander, das Miteinander, was uns verbindet, nicht trennt, sage ich mal, das wird durch so Sachen, auch wenn es so traurig noch ist, wird das besser.
Das wird für uns als Feuerwehr natürlich eine Herausforderung. In Zeiten, wo die Herausforderungen immer größer werden mit, wie behandle ich einen Damm, wie brennt eine Batterie, wie brennt ein Windrad, ist natürlich oft die Versuchung, dass man sagt, ja, das geht uns jetzt aber nichts an. Aber wir haben schon als Feuerwehr, kann man erinnern, wie ich jung Stellvertreter geworden bin im 86er Jahr, wir haben die Hosenträger durchgebogen, haben dem Bürgermeister gesagt, gebt uns ein neues Feuerwehrauto und das Feuerwehrhaus gehört saniert, wir machen alles. War in den Zeiten auch kein Problem, unendlich viel Leute und alle hochmotiviert. Da muss man schon aufpassen, dass wir ja unserer Bevölkerung, unseren Bürgermeistern ein Versprechen gegeben haben, gebt es uns und wir machen. Und da diesen Grat zu finden, dass ich sage, auf der einen Seite haben wir natürlich sehr viel Ausrüstung, sehr viel Verantwortung übernommen, weil wir haben in Österreich kein DHW, so wie in Deutschland, weil wir gesagt haben, wir als Freiwillige, wir machen das, wir schaffen das. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich muss natürlich auf meine Feuerwehrmitglieder aufpassen, weil ein Schacht in Mannersdorf am Sonntag, wo der Bull unter Wasser steht, da musst du schon die Leute auch motivieren. Und ich habe das in der eigenen Ortschaft gesehen. Ja, da haben wir Kundschaften gehabt, die haben das dritte Mal beim Starkregen der Keller untergegangen. Ja, das dritte Mal haben wir nur mehr die Pumpen hingestellt und haben gesagt, wenn du fertig bist, bringst du das wieder. Entweder baust du jetzt einen Rückschlagkloppen ein, machst was, aber wir kommen nicht alle Jahre einmal und machen sauber. Da muss man schon der Bevölkerung sagen, es hat jeder seine Verantwortung. So wie der Robert gesagt hat, wir helfen gern. Wir wissen, dass wir mit und von unserer Bevölkerung, mit unseren Gemeinden leben. Wir sind halt der Teil der Bevölkerung, der aktiv etwas macht. Das muss man auch dazu sagen. Wart heute froh, wenn viel mehr Leute zur Feuerwehr kommen würden und mithelfen würden. Da würde es uns allen leichter gehen. Ja, ich sage das immer bei den Abschnittsfeuerwehrtagen. Lassen wir die grüßen, die halt nicht gekommen sind, auch wenn es bei ihnen brennt. Wir kommen trotzdem. Aber ich glaube, dass gerade solche Katastrophen gezeigt haben, auf der einen Seite den Zusammenhalt, auf der anderen Seite hast du den Menschen aber auch kennengelernt.
Wenn wir jetzt diese Doppelfolge abschließen mit all dem, was wir gehört haben, wie es 2006 bei euch im Hochwasser war, mit dem, was in den 20 Jahren jetzt passiert ist, wenn ihr einem Bürgermeister oder einem Einsatzleiter, einem Bezirksfeuerwehrkommandanten in der Zukunft irgendwo in Österreich bei so einer ähnlichen Situation was mitgeben wollt, was ist dieses kleine Paket oder das kleine Notizheft, was ihr gerne also übergeben würdet?
Von meiner Seite,
wenn man das runterbricht.
Die dem übergeben, dass er Ruhe bewahren soll und dass man das sachlich alles aufbereitet und ein Vertrauen hat zu den Einsatzkräften, die ist da, das musst du haben. Du musst einmal das Vertrauen haben mit dem Partner, was du zusammenarbeitest und nicht glauben, du kannst alles selber lösen. Und ein Vertrauen, was man muss sagen, es gibt nichts, was du in der Situation falsch machst. Du probierst es zum Bessermachen. Natürlich sind Situationen, wo nicht alles hundertprozentig funktioniert. Aber wenn von der einer Situation 80% funktioniert oder 50, hast du schon wieder 50% gewonnen. Und das würde ich jedem mitgeben. Wir sind top aufgestellt in Österreich mit dem freiwilligen System. Und jedem Bürgermeister sage ich, bitte seid nicht knausrig, sondern schätzt das, unterstützt das, die Freiwilligenorganisation, ob es die Rettung, die Feuerwehr, das Bundesheer ist, kann man denken, wie man will, die brauchen wir. Wir brauchen es für Katastrophen, Lawinen, Wasser, Erdgeröll, alles, was es gibt. Wir brauchen das Rote Kreuz dringender wie je. Und natürlich, die Feuerwehr ist in jeder Ortschaft verankert. Und ich habe vier Feuerwehren. Alle sagen, boah, was das Geld kostet. Ich sage, ja, jeder Cent in die Sicherheit von meinen Bürgern ist gut investiert. Du kannst nicht Freiwillige haben und ihnen kein gescheites Werkzeug geben. Und das gebe ich jedem Bürgermeister mit. Nicht knauserig sein, nachdenken. In 2 Minuten kann ich die Feuerwehr brauchen. Und unterstützen, wo es geht. Das war mein Tipp.
Also ich glaube, wenn ich so die Lessons learned habe, dann ist das Wichtigste für mich Netzwerk. Das Wort in der Krise Köpfe kennen ist hundertprozentig richtig. Du musst in Friedenszeiten ein Netzwerk aufbauen, du musst in der Friedenszeit Vertrauen aufbauen, du musst in der Friedenszeit dich kennen, dass dann in der Katastrophe glaubt. Der zweite Punkt ist für mich Vorbereitung. Das heißt, Vorbereitung heißt Warn- und Alarmpläne, Einsatzpläne, Ausbildung, ganz wichtig, sowohl der Führung als auch der Mannschaft, dass man das, was man tun muss, das, was zu tun ist, das, was man tun kann, auch dann auch wirklich, wirklich kann, dass man vorbereitet ist. Das ist für mich enorm wichtig. Und das, was die Katastrophe uns gelehrt hat im Bezirk, ist, dass man über den Suppenrand der eigenen Feuerwehr drüber schauen muss, dass es nur gemeinsam geht, dass eine Feuerwehr allein nicht alles kann, was man können muss, dass Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen enorm wichtig ist, dass eine offene Zusammenarbeit wichtig ist, dass man ruhig einmal sagen kann, jetzt hole ich mir die Feuerwehr aus, da habe ich ja vom Schadstoff keine Ahnung, ich tue den Einsatz strukturieren, aber dann kommt der Weinhofer und unterstützt mich oder der Gleisner Jürgen im Wasserdienst mit der Feuerwehr, Stripfing oder wie sie auch alle heißen. Ich glaube, das sollte in der Zukunft noch verstärkt werden, dass man sagt, das ist eine Feuerwehr allein, die kann ich noch 24 Tore haben und noch 5 Fahrzeuge einstellen, wird es nicht schaffen. Für mich ist das flächendeckende Feuerwehrwesen wichtig, dass jede Gemeinde eine Feuerwehr hat, dass jede Gemeinde für die Menschenrettung, die Brandbekämpfung und den schnellen Einsatz gerüstet ist. Aber das wird die großen Einsätze, die großen Herausforderungen auch in Zukunft nur gemeinsam schaffen.
Georg Schicker und Robert Meißel, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Bitte, gerne.
Danke.
Und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Doppelfolge zu diesem historischen Hochwasser auch teilt. Schickt die Folge gerne an eure Kameradinnen und Kameraden oder vielleicht auch an jemanden außerhalb der Blaulichtfamilie, an jemanden, der sich für Themen wie diese, für Extremwetterereignisse und für Feuerwehreinsätze interessiert. Klickt ganz einfach auf das Teilen-Icon in der Podcast-App oder kopiert ganz einfach die URL im Browser und verschickt die Folge ganz einfach per WhatsApp. Und wenn ihr gerade in einer Podcast-App hört, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung, sehr gerne 5 Sterne. Da freue ich mich natürlich ganz besonders. Falls euch ein Einsatz in Erinnerung ist, gerne auch ein historischer, schickt uns eure Themenvorschläge an podcast@blaulichthelden.at oder ganz einfach über die vielen Social-Media-Kanäle. Wir sind dort überall vertreten. Dann hören wir uns hier wieder in 2 Wochen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr!